Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Rechtsfragen, dem Podcast des Fachbereichs Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Marie von Essen, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Fachbereich und habe den Podcast von Herrn Schott übernommen. Künftig werde ich Sie durch die kommenden Folgen begleiten. In der Regel widmet sich dieser Podcast Gesprächen mit Professorinnen und Professoren unseres Fachbereichs, in denen aktuelle Forschungsthemen und Projekte vorgestellt werden. Heute erwartet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jedoch eine Spezialfolge. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Fragen des Völkerrechts. Dazu hören Sie eine aufgezeichnete Podiumsdiskussion, die im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften an der FU am 28. Juni 2025 stattgefunden hat. Im Mittelpunkt steht die Frage: Recht oder Macht? Deutschlands Rolle im Umbruch der Weltordnung. Mit auf dem Podium war unter anderem auch eine Professorin unseres Fachbereichs. Bitte beachten Sie, dass die in dieser Folge besprochenen Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen den Stand vom 28. Juni 2025 widerspiegeln. Entwicklungen, die nach diesem Datum eingetreten sind, konnten in der Diskussion nicht berücksichtigt werden. Viel Freude beim Zuhören.
Ich begrüße Sie herzlich hier. Willkommen zur heutigen Veranstaltung. Der Titel der Veranstaltung lautet Recht oder Macht? Deutschlands Rolle im Umbruch der Weltordnung. Mein Name ist Herbert Griesup. Ich bin der Leiter der internationalen Abteilung der Freien Universität und ich moderiere diese Veranstaltung heute. Und bevor ich auch gleich ein paar Worte sage zur Einführung des Themas, würde ich damit anfangen, womit man immer anfängt. Ich möchte die drei Expertinnen und Experten als erstes vorstellen. Die werden dann ein kleines Statement, so ein paar Eingangsgedanken zum Thema machen und dann wollen wir miteinander reden. Und dann, wenn Sie dann noch Fragen haben, reden wir auch mit Ihnen. Also, ich fange mit den Vorstellungen an. Zu meiner Linken, Heike Krieger. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Völkerrecht hier am Fachbereich Rechtswissenschaft. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für internationales Recht im Moment. Das heißt, das ist die Gesellschaft, die sich in Deutschland mit all diesen Fragen beschäftigt, inklusive Völkerrecht und allem anderen. Sie war Mitglied lange des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie war Gastprofessorin in England, in Frankreich, in Italien. Sie war auch 8 Jahre lang Richterin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin und Mitglied des Wissenschaftsrats. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im allgemeinen Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht und im Menschenrechtsschutz. Frau Krieger ist Deutsche, das sage ich jetzt so deutlich, weil wir nämlich noch 2 andere hier auf dem Panel haben, die nicht Deutsche sind. Wir haben nämlich ein internationales Panel. Und sie hat ursprünglich mal in Göttingen promoviert. In der Mitte haben wir Dr. Ned Richardson Little. Er ist Historiker für Zeitgeschichte. Und zwar am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung, das kennen einige von Ihnen vielleicht, das ZFF in Potsdam. Herr Richardson-Gitte ist Experte für die Geschichte der DDR, für Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa. Er beschäftigt sich mit Fragen wie zum Beispiel der neuen Rechten, dem Aufstieg illiberaler Bewegungen in Ostmitteleuropa, Menschenrechts- und Demokratiefragen. Und er ist auch der FU sehr verbunden. Er hat unter anderem mal hier studiert bei uns im Berlin-Programm und hier auch mit an seiner Promotion gearbeitet. Und Dr. Richardson-Gitte ist eigentlich Kanadier und hat ursprünglich in Chapel Hill in den USA promoviert. Die dritte auf unserem Panel ist Professor Laura Anviola. Sie ist Politikwissenschaftlerin, also wir haben eine Juristin, einen Historiker und eine Politikwissenschaftlerin. Und wir haben eine Deutsche, einen Kanadier und eine Amerikanerin. Also wir haben versuchen hier verschiedene Perspektiven abzubilden. Frau Viola ist Professorin für Außen- und Sicherheitspolitik in Nordamerika, hier am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien. Und zu ihren Forschungsgebieten gehören unter anderem internationale Institutionen und globale Ordnung, US-Außenpolitik und Diplomatie, Theorie der internationalen Beziehungen, historischer Institutionalismus sowie die Ungleichheit in internationalen Systemen. Und sie beschäftigt sich in ihren Veröffentlichungen unter anderem auch einfach mit dem G20, mit WHO, mit Außenpolitik der USA. Und Frau Viola hat ursprünglich in Chicago promoviert. Also wir haben hier ein sehr abwechslungsreiches, interessantes Panel. Länder, die alle von der gegenwärtigen Diskussion betroffen sind oder davon sie anstacheln, von den USA, Kanada bis Deutschland. Dann bitte ich mal Frau Krieger so ein kurzes Statement. Einfach hintereinander weg und dann reden wir weiter.
Ja, vielen Dank, Herr Griesop. Auch von mir ein herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich über Ihr Interesse an diesen Fragen, die ich für sehr wichtig halte. Brauchen wir Völkerrecht? Ich glaube, ja, ganz wesentlich, denn Völkerrecht bietet in einer internationalen Ordnung, die von vielen faktischen Ungleichheiten geprägt ist, in der es starke Staaten gibt und schwache Staaten gibt und in der das Individuum oft wenig Sprachmöglichkeiten hat. In dieser Konstellation gibt das Völkerrecht dem schwachen Staaten eine Stimme, es gibt dem Individuum eine Stimme im Menschenrechtsschutz und es formuliert Ansprüche und Forderungen eben auch an die Großmacht. Ich schätze, wir werden auch aus der Politik und der Geschichte hören, dass Völkerrecht natürlich immer auch von Großmächten instrumentalisiert worden ist. Es gibt eine verbreitete Kritik, dass das Völkerrecht ganz im Interesse der westlichen Staaten, der USA, mit Asymmetrien behaftet ist und diese Staaten bevorzugt. Und das ist auch sicherlich richtig in vielen Elementen. Aber es ist eben ein sehr ambivalentes Gerüst. Und es bietet auf der anderen Seite eben auch Möglichkeiten für die Schwachen, sich zur Wehr zu setzen. Nehmen Sie die Ukraine, nehmen Sie die palästinensische Bevölkerung. Das Völkerrecht wird von beiden genutzt, um ihre Interessen auf der Weltbühne zu platzieren, um ihre Situation, ihre Schwäche auch zum Thema zu machen. Es bietet einen politischen Hebel. Die Ukraine hat zahlreiche Verfahren vor internationalen Gerichten angestrengt, um mit Hilfe des Völkerrechts eben sich auch gegen den russischen Angriff zu wehren. Wir hatten jetzt im letzten Jahr ein großes Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof zwischen Südafrika und Israel und auch ein Gutachten des Gerichtshofs zu den besetzten palästinensischen Gebieten. Und das hat große Resonanz mit sich gebracht, große Aufmerksamkeit kreiert und eben auch wirklich das Thema in den Vordergrund auch politischer Debatten gerückt. Das ist einfach eine wichtige Funktion. Und insofern finde ich es besonders beunruhigend, wenn ein Staat wie die Bundesrepublik sich von dieser Rechtsordnung abzuwenden scheint, weil wohl in der Politik zunehmend der Eindruck entsteht, man könne sich sonst in der sich verändernden Welt nicht mehr behaupten. Sicherlich war es für Staaten des globalen Nordens leichter, dem Völkerrecht zu folgen in den 90er Jahren, als die USA, als der Westen wesentliche Inhalte des Völkerrechts beeinflusst haben, auch gesetzt haben, als viel an den Interessen des Westens orientiert war. Das ändert sich heute. Die gleichen völkerrechtlichen Normen drehen sich und können gegen den Westen und westliche Staaten eingesetzt werden. Es ist in Deutschland sehr kritisch gesehen worden, dass Nicaragua ein Verfahren gegen Deutschland auch im Zusammenhang mit dem Krieg im Gaza angestrengt hat. Aber so funktioniert Recht. Recht ist eben für beide Seiten da und bietet beiden Seiten die Möglichkeit, für ihr Anliegen Gehör zu finden. Und dann muss man seine eigene Rechtsposition eben auch verteidigen. Jetzt gerade auch im Kontext des Konflikts mit dem Iran, der Militärschläge Israels und der USA gegen den Iran, hören wir den deutschen Bundeskanzler sagen, dass Israel für uns die Drecksarbeit erledige. Die G7 haben ein sehr schwaches Statement abgegeben, in dem es im Grunde keine rechtliche Bewertung gibt. Das ist alles sehr diplomatisch formuliert. Das heißt, die europäischen Staaten setzen sich nicht in dem Maße für das Völkerrecht ein, wie es wünschenswert wäre, weil sie eben andere politische Interessen vor Augen haben. Das aber eben gerade schwächt das Völkerrecht auch und schwächt am Ende eben auch Staaten wie diese Mittelmächte, die wir vor allem in Europa haben, weil sie eben ein System, das vor allem sie zu schützen geeignet ist, letzten Endes leichtfertig verspielen. Der globale Süden sieht zum Beispiel parallel die Situation in der Ukraine und die Situation in Gaza und sieht, dass in einem Fall Staaten des globalen Nordens sehr massiv rechtliche Wege suchen und im anderen Fall eher nicht. Das erweckt jedenfalls in den Augen vieler so einen doppelten Standard. Und es ist auch aus deutscher Perspektive, aus meiner Sicht, besonders gefährlich, sich vom Völkerrecht abzuwenden. Wir hören ja nicht nur die Gleichgültigkeit gegenüber Völkerrechtsverletzungen, sondern wir hören aus der Politik auch Forderungen, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten, beispielsweise, was ja ein sehr weitreichender Schritt wäre. Da kann man sagen, naja, das ist das Völkerrecht, wozu brauchen wir das? Das ist sowas Schwaches. Aber man muss sich dann eben immer auch klar machen, dass das Grundgesetz in vielen Elementen und in seiner ganzen Struktur in großem Maße eben auch auf eine Öffnung ins Internationale angelegt ist, dass deutscher Grundrechtsschutz nur schwer ohne internationalen Menschenrechtsschutz verstehbar wäre und dass eine Entscheidung, sich vom Völkerrecht abzuwenden, damit eben auch sehr nachhaltig etwas auch mit der innerstaatlichen Identität der Bundesrepublik machen würde. Vor dem Hintergrund möchte ich eben eine Lanze dafür brechen, dass auch die Bundesregierung sich in großem Maße weiterhin für das Völkerrecht einsetzen sollte.
Als Historiker möchte ich immer am Anfang ein Geschichte anbieten. Und in diesem Jahr feiern wir nicht nur 80 Jahre UNO-Karte, aber auch 50 Jahre Helsinki-Abkommen. Das war vor 50 Jahren. Am 1. August 1975 gab es 35 Vertreter Staaten vom Ostblock und im Westblock. Sie haben ein Abkommen untergezeichnet, nicht nur für Frieden in Europa, aber auch gab es einen Prinzipienkatalog mit unseren höchsten Prioritäten als Staaten. Nationale Staatssouveränität, die Unverletzbarkeit der Grenzen und auch die Achtung der Menschenrechte. Mit solcher Liste der gemeinsamen Werte denkt man, dass der Kaltkrieg schon vorbei ist. Aber das war 1989, ist noch lange in der Zukunft. Und es gab kein gemeinsames Verständnis der Menschenrechte zwischen Ost und West. Und auch innerhalb im Westen gab es kein gemeinsames Verständnis. Im Westen gab es Leute wie Henry Kissinger. Für ihn war Menschenrechte nur ein Floskeln und Realpolitik ist am wichtigsten. Und alle diese idealistische Ideen über Menschenrechte und die Rechte für diese Dissidenten unter Diktatur. Es ist mir egal, wir können das unterzeichnen und dann können wir mehr handeln. Für andere Leute, für Menschenrechtsaktivisten, für andere Leute war das ein Angangspunkt für eine Intervention in innere Politik im Osten. Aber auf der Seite der staatssozialistischen Staaten, es gab auch eine Menschenrechtsauffassung der Sozialisten. Und das war, Menschenrechte sind ein Teil der UNO-Politik. Die Kern des Menschenrechtspolitik ist die Unverletzlichkeit der Staatssouveränität. Das ist die höchste Priorität und Helsinki ist ein Kompromiss zwischen Osten und Westen. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, aber wir müssen und wir können durch dieses Abkommen immer unsere Innenpolitik verteidigen und es gibt kein Recht für diese Leute im Westen, unsere Innenpolitik. Sie dürfen das nicht intervenieren. Wir haben ein Recht auf unser System, sie haben ein Recht auf ihre. Es war interessant. Danach gab es eine idealistische Menschenrechtspolitik auf der Seite der Amerikaner unter Präsident Jimmy Carter und für Jimmy Carter war es klar, wir brauchen eine Moralpolitik der Menschenrechte. Wir müssen sagen, dass die Leute im Osten unter Diktaturen, wir müssen diese Menschenrechte anerkennen, also Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, politische Freiheiten. Und die Leute von den Regierungen im Osten haben nur Nein gesagt. Wir haben eine ganz unterschiedliche Auffassung von Menschenrechten. Wir haben Helsinki untergeschrieben, aber wir sagen nur Nein. Es gibt ein Recht auf unsere Staatssouveränität und deine Kritik ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, weil unser Verständnis ist ganz anders als deins. In Bonn hat die Regierung eine ganz andere Strategie. Das war Geld. Es ist viel einfacher, Reisefreiheit zu schaffen durch Besteckungsgeld für die Regierung in Ostberlin. Und sie haben hinter den Zähnen haben sie gehandelt und Leute freigekauft. Das war viel wirksamer. Diese Kritik war nicht ignoriert, weil die Regierung in Ostberlin braucht immer westliche Währung. Und es gibt die Frage hier, war das eine zynische Strategie, das gegen diese idealistischen Prinzipien unterminiert? Oder war das eine Chance, Menschenrechte als Ort des Handels, ein Ort der Politik zu benutzen? Ich glaube, von dieser Geschichte können wir sagen, ohne gemeinsame Werte können wir immer die Welt verbessern. Es gibt immer die Möglichkeit, Völkerrecht zwischen Demokratie und Diktaturen zu benutzen für eine fortschrittliche Verbesserung der Menschenrechtssituation. Vielleicht? Diese Geschichte ist 50% optimistisch, 50% pessimistisch, weil heutzutage gibt es viel unterschiedliche Probleme mit Menschenrechtspluralismus. Im Kalten Krieg gab es die Möglichkeit zwischen Ost und West, die Möglichkeit durch diese unterschiedlichen Auffassungen, die Idee, wir können zusammenarbeiten für Frieden, wir können zusammenarbeiten für Ordnung, die Gerechtigkeit, das ist eine zweite Priorität. Aber am Anfang gab es einen Anfangspunkt durch Helsinki. Heutzutage, wie früher, hat die staatssozialistische Regierungen und Parteien Menschenrechtspolitik instrumentalisiert, um Diktaturen zu rechtfertigen. Von Rechtspopulisten im Osten, in Ungarn, in Polen, auch hier in Deutschland mit AfD-Politikern und anderen, gibt es einen Versuch, eine neue Rechtspolitik von ganz rechts und eine liberale Rechtspolitik zu schaffen. Nicht nur auf der nationalen Ebene, aber auch auf der EU-Ebene. Und das ist dort die Neudefinierung der Menschen. Manche Leute sind Menschen, andere Leute nicht. Und wir können Menschenrechte achten, solange diese Leute ein Teil unseres Staatsvolks sind. Und alle anderen, wie Migranten und Ausländer, das ist ein Problem für andere Staaten. Es ist interessant, von Maximilian Krah, der Hauptkandidat für AfD in den letzten Europawahlen, in seinem Manifest hat er gesagt, unser größtes Vorbild für Menschenrechtspolitik ist jetzt China. Und jetzt Kultur ist die größte Priorität für Menschenrechtspolitik. Und das bedeutet, jede Kultur hat seine eigene Menschenrechte. So, wir in Deutschland können unsere eigene Menschenrechte nur für die Deutsche haben und in Frankreich eine ganz andere Menschenrechte für die Franzosen. Und in diese Geschichte der Menschenrechte, die funktionieren nicht nur als klare moralische Regeln, manchmal funktioniert das so eine funktionierende Politik zwischen Blocken, zwischen Staaten mit unterschiedlichen Ideologien, mit unterschiedlichen Werten. Das könnte die Anerkennung dieser Pluralismus macht es möglich, Fortschritt zu machen. Und in anderen Situationen wie heute gibt es auch eine Gefahr, dass durch die Anerkennung pluralistischer Auffassungen von Menschenrechten gibt es eine totale Unterminierung von innen. Es gibt die Instrumentalisierung und ein Hijacking des Menschenrechts auf den, nicht nur hier in Deutschland und Osteuropa, aber auch der ganzen EU-Ebene. Und in der Geschichte gibt es auch Gründe, optimistisch zu sein, aber auch gibt es neue Gefahren. Und wir können die nicht in der Vergangenheit sehen, aber wir müssen auch die neuen Gefahren, die in die Zukunft liegen, sehen.
Vielen Dank. Und der Hinweis auf Helsinki ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das ist, also einige von uns hier können sich daran sehr gut noch erinnern. Aber da war es natürlich auch schon, darüber müssen wir vielleicht nachher reden, es war damals natürlich auch schon eine Grundnorm, Sie haben es gerade gesagt, eine Grundnorm des internationalen Rechts ist die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Jedes Land für sich bestimmt, was sie für richtig halten. Das ist natürlich schon eine extreme Einschränkung und das bedeutet auch, und das kommt ja in diesen Diskussionen auf, das Völkerrecht gilt halt für alle. Es gilt auch für terroristische Staaten, es gilt auch für autoritäre Staaten, es gilt auch für Staaten, wo wir eigentlich sagen, geht ganz und gar nicht. Ich glaube, über diesen Punkt muss man reden, dass das Völkerrecht eben nicht nur für nette Demokratien oder was wir für nette Demokratien halten, gilt, sondern für alle. Aber erstmal soll eigentlich Frau Vioga weiterreden.
Danke. War das jetzt ein Übergang zu den nicht-demokratischen USA? Habe ich mich gefragt. Als Beispiel für eine dieser nicht-demokratischen Länder? Ich denke noch nicht. Aber trotzdem, ich würde gerne die Frage angehen, wie beeinflusst die Trump-Administration die Wahrnehmung des Völkerrechts und die Frage internationaler rechtlicher Verpflichtungen? Und dazu möchte ich zwei Punkte erstmal machen. Erstens ist die eigene Verpflichtung der USA, das Völkerrecht zu folgen, wichtig für die Legitimität und Wirksamkeit des Völkerrechts. Ich glaube, es ist nicht unwichtig, was die USA macht. Und generell, Großmächte spielen aufgrund gerade ihrer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Stärke eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung internationaler Normen erstens, also wie die überhaupt zustande kommen, was die beinhalten, aber auch der Wahrnehmung der Legitimität des Völkerrechts. In den Sozialwissenschaften, in den Politikwissenschaften, die Forschung zeigt, dass wenn führende Staaten, Großmächte, die Einhaltung des Völkerrechts generell unterstützen, auch andere folgen. Es gibt einen wichtigen Emulationseffekt oder Vorbildseffekt, das können wir zeigen, in dem anderen Staaten eher geneigt sind, sich daran zu halten, an dem Völkerrecht, sei es aus dem Gefühl von Legitimität heraus oder weil die Konsequenzen fürchten, wenn die Großmächte das auch tun. Wenn Großmächte gegen das Völkerrecht verstoßen, kann dies zu einer Aushöhlung der wahrgenommenen Legitimität führen und ein günstiges Umfeld für andere Staaten schaffen, die ihre rechtlichen Verpflichtungen missachten. Ich glaube, wir haben das auch schon gehört. Also im Umkehrschluss auch, wenn Großmächte das missachten, dann ist es auch sozusagen eine Art Vorbild. Und was ist die Rolle der USA dann? Ohne Zweifel haben die USA im Laufe ihrer Geschichte das Völkerrecht bei vielen Gelegenheiten nicht eingehalten. Das ist klar. Der Einmarsch in den Irak 2003 ist nur ein Beispiel dafür. Allerdings würde ich sagen, dass die USA haben auch immer prinzipiell und auch auf jeden Fall rhetorisch, wenn auch nicht empirisch, zur Einhaltung des Völkerrechts sich verpflichtet. Im Falle der Invasion des Irak in 2003 haben die USA beispielsweise den UN-Sicherheitsrat um eine Autorisierung für die Anwendung von Gewalt ersucht, mit dem Argument, und das war ein Argument, was die gebracht haben, dass die Anwendung von Gewalt notwendig sei, nicht nur für die Eigeninteressen von den USA, also das kann sein, dass das die strategische Überlegung einer Eigeninteressen waren, aber die haben argumentiert, dass diese Intervention notwendig war, um internationalen Grundsätze zu wahren. Sie bekamen diese Genehmigung nicht natürlich und die marschierten trotzdem rein. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das natürlich nicht gefolgt worden ist in Völkerrecht Entscheidung in diesem oder also den UN-Entscheidungen in diesem Instanz. Aber ich glaube, es ist nicht unwichtig, dass die Rechtfertigung vor der internationalen Gemeinschaft vorgebracht worden ist. Das allein war wichtig. Und was jetzt in der Trump-Administration anders ist, also es ist natürlich nicht unsere optimale maximalistische Version von was Völkerrecht erreichen kann. Aber das heißt noch nicht, dass es unwichtig ist. Ja, ich glaube, daran müssen wir festhalten, weil die Frage ist, wo stehen wir jetzt? Also welchen Maßstab sollen wir jetzt ansetzen? Und ich glaube, was in der Trump-Administration jetzt anders ist, ist nicht nur die Bereitschaft, gegen das Recht zu verstoßen, wenn es im strategischen Interesse der USA liegt, weil das gab es schon seit immer, also das gab es auch wiederholt schon seit immer, sondern vielmehr die mangelnde Bereitschaft, sogar rhetorische Rechtfertigung im Sinne des Völkerrechts zu liefern, die Ablehnung und sogar, ich würde sagen, Vernachlässigung des Völkerrechts insgesamt. Und hier haben wir noch ein Beispiel, als Trump vor einigen Wochen erwog, in den Iran zu bombardieren, ich glaube, das ist auch erst vor letzter Woche dann passiert, war beispielsweise nicht die Rede davon, die UNO um eine Genehmigung zu ersuchen. Ich glaube, nicht nur ist das debattiert worden und abgelehnt worden, sondern das kam gar nicht in Frage. Und wenn man das mit dem Irakkrieg vergleicht, da hatten wir auch einen republikanischen Präsident, der sehr unterstützt worden ist von seinen Leuten, die auch Krieg befürworten haben. Und die haben aber eine große Debatte geführt. Da war zum Beispiel Colin Powell damals, Secretary of State, Minister, hat sehr darauf bestanden, dass die UNO sehr wichtig war und man dorthin gehen musste, um ein Argument zu bringen. Und das wurde debattiert und Colin Powell in dieser Instanz hat gewonnen und die sind dorthin gegangen. Wir wissen, dass es dann anders rausgekommen ist, also, aber trotzdem jetzt, soweit ich weiß, ist diese Debatte überhaupt nicht geführt und niemand hat suggeriert, dass dies stattfinden sollte. Und ich glaube, das ist schon was Neues und Wichtiges. Zweitens, mein zweiter Punkt. Das war jetzt die Frage, wie die USA sich selber verhält zu Völkerrecht. Jetzt ist die Frage, die Bereitschaft der USA zur Durchsetzung des Völkerrechts gegenüber anderen. Und dass ich in der Vergangenheit, das war auch sehr wichtig für die Legitimität und Wirksamkeit des Völkerrechts. Das ist eine große Frage, durch welche Mechanismen Völkerrecht durchgesetzt wird. Wir können darüber diskutieren und debattieren, aber zumindest ein wichtiger Mechanismus ist die Rolle der Großmächte und die Bereitschaft, diese Völkerrecht zu unterstützen und durchzusetzen gegenüber anderen, die dagegen verstößen. Und die USA haben in Bezug auf das Völkerrecht immer einen Doppelstandard angesetzt. Sie versuchten, andere für das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen, während sie bei eigenen Verstoßen oder Verstoßen ihrer Verbündeten ein Auge zudruckten oder ganz anders argumentiert haben, dass es nicht relevant sei. Wir haben dieses Beispiel, ich glaube, Sie haben das erwähnt, also wie man mit Ukraine oder in Gaza-Krieg umgeht. Und das war schon unter Biden, dass Biden und Jake Sullivan haben argumentiert, dass die völkerrechtlichen Bedenken gegenüber dem Gaza-Krieg gar nicht relevant seien. Und schon damals ist die Debatte entstanden, ob dieser Doppelstandard zu einer Delegitimisierung grundsätzlich des Völkerrechts führt. Aber dieser Doppelstandard gab es schon immer. Und diese Selektivität gab es auch schon immer. Was aber jetzt unter Trump neu ist, ist überhaupt eine mangelnde Bereitschaft, jegliche Völkerrechtsverletzungen anzuprangern. Und in gewisser Weise hat Trump die Heuchelei der USA eigentlich beendet, indem er jede besondere Verantwortung für die Durchsetzung des Völkerrechts einfach ab. Er sagt nicht, dass die Völkerrecht gilt für einige Staaten, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen und für andere nicht. Vielmehr, dass das Völkerrecht ist irrelevant für alle und nicht nur für die USA, sondern wirklich für alle. Und das sieht man, ich glaube, ganz gut an dem Beispiel von Russland gegenüber Russland. Das war wirklich ein historischer Moment. Im Februar stimmten die USA beispielsweise gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung, in der Russlands Aggression in der Ukraine verurteilt und die ukrainische territoriale Integrität unterstützt worden, gegen diese Resolution und damit mit Russland. Das war eine Verweigerung, die Verstoß wegen dem Völkerrecht in Rechenschaft zu ziehen. Und Trump hat auch wiederholt gesagt, dass er verstehe Putin. Er versteht, was dahinter steckt. Und Völkerrecht ist da nicht ein relevantes Maßstab. Vielmehr anstelle von Recht und Regeln sehen wir, meiner Meinung nach, eine Hinwendung zur personalisierten Politik. Das ist was ganz anderes als ein regelbasiertes Interaktion miteinander. Es ist vielmehr eine Werteschätzung auf ein persönliches Politik. Deswegen, Trump spricht sehr oft über seine persönliche Beziehung mit Putin zum Beispiel oder mit Macron oder mit Trudeau. Und wenn das jetzt nicht in seinem Sinne gut läuft, dann ist es auch, hat das eine Bedeutung für seine Politik. Aber wenn er denkt, dass die personalisierte Beziehung eine gute ist oder dadurch, dass er seine Macht ausüben kann, dann findet er das auch richtig und wichtig, so zu agieren. Und Regel und Recht hat da wenig damit zu tun. Und damit möchte ich eine wichtige Sache sagen, also für mich wichtig zumindest, und das hat jetzt weniger mit Völkerrecht zu tun und das hat viel mehr mit Innenpolitik zu tun. Ich denke, Trump ist bereit, und ich glaube, das hat auch eine, oder wird auch und kann auch eine Auswirkung auf das Völkerrecht haben, auf der internationale Politik, aber er ist auch bereit, in der Innenpolitik das Recht als Waffe einzusetzen. Das ist die sogenannte Weaponization of Law. Und damit Regeln und Institutionen gerade von der Demokratie zu untergraben. Das heißt, dass es ist nicht nur, dass Trump Recht und Völkerrecht ablehnt, was ich ihm dann argumentiert habe, sondern er auch innenpolitisch, er nutzt Recht gerade und die Gerichte dazu, die Beschränkungen der Exekutivmacht und Gewalt zu lockern und Gegner einzuschüchtern. Also laut Trump, es gibt nichts Illegales, wenn er das tut, um sozusagen Amerika groß zu machen wieder. Also es kann nicht illegal sein. Und deswegen versucht er auch durch diese rechtliche Mechanismen eine Legitimität für diese Position zu erzeugen. Und wenn man heute und gestern auch die Nachrichten gelesen hat, die obere Verfassungsgericht in den USA, das Supreme Court, geht ein Stück weit auch in diese Richtung, ihm genau diese exekutive Macht zu geben und zu legitimen, eben durch die Rechte und die demokratischen Wege, die zu einem Rechtsstaat auch gehören. Also ich habe ein bisschen über diesen Titel dieser Veranstaltung gestoßen, Recht oder Macht. Und aus politikwissenschaftlicher Perspektive gibt es nicht ein Oder, die gehen immer zusammen. Und ich würde sagen, dass wie die zusammenpassen, Recht und Macht hat sehr viel mit der Politik zu tun und wie Politik ausgeübt wird. Und das, ich glaube, sehen wir ganz gut an dem Beispiel von jetzt Trump und USA.
Vielen Dank. Das war jetzt nochmal der spezielle Blick auf die USA, der ja natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil der ist ja Teil dieser Krise. Ich hätte trotzdem noch zwei Fragen, wenn Sie die Geduld haben. Die eine Frage, die ich hätte, teilweise haben Sie es schon gesagt, sind wir in einer wirklich neuen Situation? Also Verstöße gegen das Völkerrecht hat es immer gegeben, aber ist es jetzt wirklich eine neue Situation im Sinne von, dass die Leute anfangen, naja, wir wahren nicht mal mehr den Schein, wir geben uns nicht mal mehr die Mühe, es zu begründen? Und die zweite Frage, die wäre aber so ein bisschen so eine Advocatus Diaboli-Frage. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir in einer gerechten Welt leben und die Leute sich an dieses Völkerrecht halten. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo man denkt, völkerrechtlich ist was falsch, politisch fände ich es aber wahnsinnig toll, wenn wir es anders machen. Gibt es nicht eine Grauzone und gibt es nicht Ambiguitäten, die wir manchmal aushalten müssen? Weil das Völkerrecht ist ja nicht wie die Straßenverkehrsordnung, so dass es so entweder wieder ist.
Ich darf beide Fragen, die für eine Minute recht groß sind,
ja, Entschuldigung,
noch kurz antworten. Zur ersten Frage, Frau Viola hat es ja auch gesagt, ich denke auch, wir sind vor einer qualitativ neuen Situation, denn das Völkerrecht hat insbesondere für Trump eben überhaupt keine Relevanz mehr, auch nicht mehr als ein argumentativer Bezugspunkt. Also selbst seine schwächste Funktion, nämlich eine Sprache für die internationalen Beziehungen zu bieten, selbst diese Funktion wischt Trump beiseite. Hinzu kommen seine Vorstellungen über Souveränität, diese personalisierte Politik. Das kann man ja auch lesen als eine Rückkehr zu einem Konzept von Souveränität, das vorrechtlich ist. Und damit bewegen wir uns in Größen der frühen Neuzeit. Also der sozusagen immer die Frage, womit vergleichen wir die Krise gerade? Mit welchem Bezugspunkt? Da wird oft die 20er Jahre genannt oder das 19. Jahrhundert. Wenn man wie in seinem Vorschlag Gaza zu einem Golfressort zu machen, das Konzept von öffentlicher Herrschaft und privater Macht durcheinander bringt, dann ist man in der Vormoderne. Und das finde ich an der Herausforderung, die Trump für die Weltordnung bedeutet, eben so besonders gravierend. Die Frage, wann Völkerrecht oder ob es auch Situationen geben kann, in denen eine Verletzung des Völkerrechts legitim sein kann, ist ja auch eine Frage, die man generell an die Rechtsordnung stellen kann. Das Recht kann solche Extremsituationen kennen, in denen die Rechtsnorm sozusagen den moralischen Anforderungen nicht mehr genügt. Und die Situation in Kambodscha ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür. Das Problem damit ist, dass das aber trotz allem immer auch ein missbrauchsanfälliges Argument ist. Das zeigt der Kosovo-Konflikt. Auch da ist dasselbe Argument gemacht worden. Um den Genozid zu verhindern, müssen wir jetzt jenseits der Vereinten Nationen vorgehen. Im Nachhinein sind große Zweifel geäußert worden, wie unmittelbar der Genozid wirklich bevorstand. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen hohen Preis für das System der Vereinten Nationen gezahlt, denn seither ist dieses Umgehen der UN-Charta hoffähig geworden und heute ja ist sie eben in die Irrelevanz gestürzt und man kann da auch Linien ziehen. Und es ist auch gut gegangen im Kosovo, weil es schnell genug vorbei war. Die Frage, ob Russland irgendwann vielleicht doch auch eingegriffen hätte, ist eine, die historisch eben Gott sei Dank nicht geklärt werden musste, aber dieses Risiko lag im Sommer 99 auch noch im Raum. Und auch jetzt gibt es ja das Argument, dass es politisch legitim sein könnte, für Israel eben im Interesse der Selbstverteidigung den Iran zu bombardieren und Nuklearanlagen zu bombardieren. Aber auch hier muss man eben erneut fragen, ob es nicht auch andere Mittel immer noch gegeben hätte, diplomatische Kontakt. Wie genau, wie groß war die Gefahr für die Intervention? Denn auch hier besteht immer die Furcht, wenn man diese Dinge macht und vielleicht auch noch im Rahmen des Rechts zu machen versucht, ist diese Norm verallgemeinerbar? Wenn wir die Norm formulieren, die Luftschläge gegen den Iran waren zulässig, weil sie zur Abwehr der Gefahr einer Nuklearwaffe in den Händen des Irans erforderlich waren. Weil man eben nicht auf den letzten Moment warten kann, weil man sich dann eigentlich gar nicht mehr richtig verteidigen kann. Wenn wir diese Norm verallgemeinern, welche Argumente geben wir Russland in die Hand, wenn ein deutscher Politiker so heute in der Presse sagt, wir müssen als Deutschland wieder über Atomwaffen verfügen können? Ja, wäre das für Russland dann keine Rechtfertigung ab irgendeinem Punkt? Also was immer ich an sozusagen Anspruch und Rechtssatz formulieren möchte, das muss auch verallgemeinerbar sein.
Nur schnell, ich finde es interessant, in heutigen politischem Diskurs, das Völkerrecht, Menschenrechtspolitik, alles, es ist immer, als ob es ein Schiedsrichter immer mit einer roten Karte. Es ist da, um zu sagen, nein, man darf das nicht. Das alles ist nicht möglich. Man darf nichts machen. Und es ist ein Problem, dass als System, es ist nicht mehr sichtbar, was das ermöglicht. Und dass ein globales System, das legitim ist, das über den Jahren geschafft wurde, alle die Vorteile sind jetzt unsichtbar, sie sind nur da im Hintergrund. Und man sieht nur die Ausnahme, man sieht nur diese Situation, wo es nur so eine blanke Nein gibt. Das ist auch instrumentalisiert von manchen Leuten in der Politik, um zu sagen, wir können nichts tun, leider ist es verboten. Leider ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte, um das Problem nicht zu lösen, wenn es ein Problem für eine interne Koalition, wenn es ein Problem für die Innenpolitik. Und wenn man die völkerrechtliche System im Ganzen nur als ein großes Nein gegen demokratische Entscheidung oder gegen humanitäre Intervenierung sieht und wenn es so dargestellt ist, ist es so gefährlich, weil dann sehen wir nicht alle die anderen Aspekte, die in Gefahr sind.
Ist das wirklich eine neue Situation? Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch nicht so leicht zu beantworten, weil wir haben auch zum Beispiel diese Verstöße gegen Völkerrecht in der Vergangenheit auch gesehen und Missachtungen. Aber wenn wir auf Trump schauen, ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass er kein Zufall ist und auch keine Ausnahme ist. Dass Trump gehört zu einer größeren Bewegung in den USA und die unterstützen ihn. Ich denke nicht, dass er so der große Denker von einer bestimmten ideologischen Richtung ist, aber er fährt jetzt eine Welle, die doch eine durchaus kohärente Politik fährt. Und diese Politik heißt viel mehr Konzentration von Macht in der Exekutive und viel weniger jetzt auch Constraints von Recht, sei das auf der internationalen Ebene oder in der Innenpolitik. Und das ist ein Programm, das ist nicht nur jetzt Zufall. Und deswegen sehe ich das als doch eine neue Situation. Zur zweiten Frage. Aus meiner politikwissenschaftlichen Kenntnisse ist es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Legalität, Legitimität und Gerechtigkeit. Und die funktionieren sehr unterschiedlich und sind nicht gleichzustellen. Also, dass irgendwas legal ist, heißt nicht automatisch, dass es legitim ist. Und Legitimität hat viele Ursachen und Quellen und die reine Legalität ist nicht eine davon. Also man kann das in ganz viele historische Beispiele sehen, zum Beispiel, dass Frauen zum Beispiel kein Wahlrecht hatten, war legal, aber auch damals als nicht unbedingt als legitim von allen wahrgenommen worden ist. Und dass irgendwas als legitim angesehen wird, wie Sklaverei zum Beispiel, heißt auch nicht, dass es gerecht ist. Und deswegen müssen wir diese drei Begriffe wirklich ausnutzen, um die verschiedenen politischen Verhältnisse abzudecken und nicht miteinander zu vermischen. Und die Legitimität, meiner Meinung nach, und in der Politikwissenschaft, ist nicht verstanden als irgendein objektiver Standard oder normativer Standard, an dem man viele Sachen bemessen kann, sondern vielmehr eine Anerkennung von Richtigkeit, die empirisch aus den Menschen, aus der Bevölkerung kommt. Also das heißt, es ist nicht legitim oder nicht legitim nach irgendeinem Maßstab, sondern ist diese Legitimität anerkannt, die Richtigkeit anerkannt von anderen. Deswegen ist es auch nicht gleichzustellen mit Gerechtigkeit.
Vielen Dank. Macht die Sache natürlich noch wieder komplexer, aber so ist es halt. Haben Sie noch, also eine Frage würden wir noch aus dem Publikum nehmen, wenn eine da ist. Ich wollte gerade sagen, was Positives zum Schluss. Also fantastisch, Sie haben die perfekte Frage. Wo funktioniert das Völkerrecht noch prima? Also wo sehen Sie im Moment hoffnungsvolle Anzeichen jenseits der gegenwärtigen Krise?
Beispielsweise im internationalen Umweltrecht sind die Abkommen und Konventionen sehr stark und tragen ja auch ganz Wichtiges dazu bei, diese sogenannten Collective Action Problems zu lösen oder jedenfalls zu adressieren. Der internationale Gerichtshof in Den Haag hat im Moment eine Erfolgswelle, mag man sagen, indem er von vielen Staaten angerufen wird, wichtige Verfahren zu entscheiden. Das sind oft Verfahren, in denen Staaten als Anwälte für andere schwächere Staaten, für schwächere Völker auftreten und auf diese Weise Gemeinwohlinteressen weiter vorantreiben. Auch das ist eine ganz wichtige und ja, optimistisch stimmende Entwicklung.
Ich würde nur sagen, ich war heute Morgen in Warschau und man sieht, insbesondere im Ostmitteleuropa, dass Minderheitsrechte sind nicht immer anerkannt und geachtet, aber im Vergleich mit den Situationen vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Problem der Minderheitsrechte als Problem der Grenzen und Annektierung existiert nicht mehr durch völkerrechtliche Kompromisse und große, komplizierte gesetzliche Institutionen, die nicht immer funktionieren, aber im Vergleich mit den früheren Strategien von Krieg, Hetze und Annektierung als eine bessere Lösung als minderheitssprachliche anerkannte Schulsysteme, die durch einen europäischen Gerichtshof geregelt sind, sehe ich das als noch ein großer Vorteil, als was vorher kam.
Ja, in der politikwissenschaftlichen Forschung gab es seit die letzten vielleicht 2 Jahrzehnten die große Erwartung, dass die Aushöhlung und Unterminierung der westlichen liberalen Ordnung von außerhalb sozusagen kommen würde, von den Schwellenländern, von den globalen Süden, die unzufrieden waren, wie die liberale Ordnung und auch das Völkerrecht angewandt worden ist und was es beinhaltet. Und was wir erleben aber ist quasi umgekehrt, dass die liberale Ordnung und die Völkerrecht von quasi die westlichen Staaten, aber auch die Gründe dieser Ordnung, hauptsächlich natürlich die USA, unterminiert und ausgehöhlt wird. Und das hat dazu geführt, dass viele Länder sozusagen Mittelmächte, Middle Powers oder auch aus dem globalen Süden, die Länder haben entdeckt, dass manche von diesen völkerrechtlichen Abkommen eigentlich sehr, sehr wichtig sind, eben deren schwache Position abzufedern und denen auch eine Stimmung zu geben. Und deswegen sind die gerade in viele Institutionen, zum Beispiel auch in der Welthandlungsorganisation, die stärkere Stimmen jetzt geworden für einen Aufrechterhalt von dieser, und auch in Südafrika. Ich würde das auch so einstufen, dass Südafrika gerade so wichtig ist als Stimme für die Völkerrecht, ist genau aus dieser Angst, dass die profitieren eigentlich, wenn die Welt nur um einen Machtkampf dann entsteht, dann brauchen die eigentlich diese Institutionen und Völkerrecht und vielleicht sind die mehr in der Lage im Moment, das zu unterstützen.
Fantastisch. Das ist doch ein super positives Beispiel zum Schluss einer zwischendurch auch ein bisschen deprimierenden Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie hier uns zugehört haben. Applaus